Hallo liebe Fotopodcaster und Fotopodcasterinnen. Heute hat es mich direkt nach Hamburg verschlagen und ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich es geschafft habe bzw. die Ehre genieße, dass mir jemand gegenüber sitzt, der langjährig im Bereich des Journalismus und der Fotografie unterwegs ist. Und freut euch auf ein kleines Interview. Ich begrüße heute ganz herzlich Gerhard Kommschröder.
Hallo, einen schönen guten Tag, liebe Fotofreunde. Wir gucken mal, was wir aus der Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, machen können und was ich erzählen kann und soll und was gehört werden will.
Das klingt super. Wir sind auf einem Du und wundert euch bitte nicht, wenn wir das Kürzel nehmen, weil Gerhard Kommschröder wird meistens, zumindest unter Freunden, mit Chromo angesprochen. Das würde ich auch hier im Interview durchweg tun. Ja, Chromo, wenn wir dich namentlich schon vorgestellt haben, dann sag doch ein bisschen was zu deiner Person. Wer bist du? Was tust du? Beziehungsweise, ja, sprich mal noch nicht ganz über die Vergangenheit, sondern eigentlich so über dich als Person.
Ja, mein Gott, ich bin 1941 in Frankfurt am Main geboren, habe dann Abitur gemacht, ein bisschen studiert in Frankfurt, auch Horkheimer und Adorno. Kritische Theorie eben, war dann im Emsland Lokalredakteur, bin dann zu einer satirischen Zeitschrift namens Pardon gegangen, war dann beim Stern und ich bin ja Texter, aber ich bin auch Fotograf und inzwischen bin ich auch Kurator. Das sind diese wichtigen Menschen, die Ausstellungen vorbereiten, weil wir machen eine Ausstellung über die Zeitschrift Pardon, die am 16. Oktober 2022 eröffnet wird. Ein bisschen Werbung kann doch sein.
Absolut, und da gehen wir auch nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, damit die Hörer auch ein bisschen tatsächlich erfahren können, was hast du so gemacht, was verbirgt sich hinter deiner Vergangenheit als Journalist, als Fotograf, hinter Pardon natürlich. Wir kommen auch dann zum Stern und ganz zum Schluss, ihr Lieben, müssen wir euch auf jeden Fall noch direkt nach Frankfurt zur Ausstellung einladen. Und das kriegen wir aber gemeinsam hin. Wenn wir mal damit anfangen und noch nicht direkt zur Fotografie rübergehen, war es ja zu Anfang so, dass du dich der Liebe wegen oder weshalb auch immer ins Emsland hast verschlagen lassen?
Nein, aus Verzweiflung. Ich wusste, ich wollte Journalist werden und habe ja in Frankfurt gelebt, komme aus Frankfurt. Und bei der Frankfurter Rundschau und so haben die mir gesagt, nein, da studieren Sie mal zu Ende. Und im Emsland, wo meine damalige Frau herkam, hat man nicht so hohe Ansprüche gestellt. Da genügte das Abitur und deshalb bin ich im Emsland gelandet. Und da bin ich auch eigentlich eher zufällig an die Fotografie gekommen. Es gab in der Redaktion, das war in Papenburg, das ist am Ende der Welt, kurz vor der holländischen Grenze. Man kennt es vielleicht, weil da die auf der Meyerwerft die Kreuzfahrtschiffe gebaut haben. Also in diesem Städtchen, damals 14.000 Einwohner, gab es eine kleine Redaktion der Ems-Zeitung mit zwei Leuten. Wir hatten eine kleine Vogtländer-Kamera, die hat man benutzt, um Termine abzufotografieren. Irgendwie kam mir das blöd vor und ich habe mir für teures Geld, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 1.000 Euro, eine Edixa-Spiegelreflexkamera gekauft und habe angefangen, ambitionierter zu fotografieren, also nicht nur die gängigen Termine wahrzunehmen, sondern nebenbei einfach Landschaftsaufnahmen oder Aufnahmen von Menschen zu machen in alles schwarz-weiß, muss man wissen. Damals war die Schwarz-Weiß-Fotografie ja die übliche und die Zeitungen konnten sowieso nur schwarz-weiß drucken. Beim Fotografieren habe ich festgestellt, dass diese Landschaft, da gibt's eigentlich nur Moor und Wasser und Heide, dass diese Landschaft eigentlich der Schwarz-Weiß-Fotografie, wie ich sie gemacht habe, sehr entgegenkam, also sehr kontrastreich. Und dabei war mir die Kameraausrüstung, absolute Spitzenqualität damals, sehr hilfreich natürlich.
Absolute Spitzenqualität, da kommen wir nachher aber nochmal darauf zurück, die bis heute ja anhält.
Ja, ich habe die Sachen ja hier, ich hole das mal, versuche das mal zu beschreiben. Also das ist eine wunderbare Ledertasche, Schuhkarton groß oder wie auch immer, in die Kamera reinpasst. Ja, das ist ein nimm's mal in die Hand, ein wirklich schweres Gerät, ja, wie von Krupp geschmiedet. Ich habe dazu drei Objektive gehabt, ein 35er Weitwinkel, ein 50er und ein Teleobjektiv, das auch zu verstellen war, ich glaube von 200 bis 400. Und hier sind die ganzen Sachen noch wunderbar erhalten drin. Also deutsche Wertarbeit ist nicht zu schlagen. Und das fristet halt sein Dasein in meinem Kleiderschrank.
Aber es sieht toll aus, wirklich. Ich bringe euch ein Foto mit. Das müsst ihr euch mal in aller Ruhe angucken. Unglaublich. Er hegt und pflegt sein Equipment tatsächlich. Die Tasche sieht noch fast neuwertig aus. Das Equipment ist noch vollständig intakt, weist auch keine großen Schäden auf. Und ja, mein Lieber, du hast ja dann auch durchaus mit der Kamera, aber wie ich weiß, im Emsland dich nicht einfangen und einlullen lassen von den ortsansässigen Größen, sondern du hast angefangen im Emsland umtriebig dich ein bisschen umzuschauen und nicht immer ganz das zu schreiben mit deinem Kollegen, was denn die Lokalpolitik sich so gewünscht hat.
Ja, man hat ja so Vorstellungen vom Journalismus und wenn man ihn dann betreibt, und das haben wir ja als junge Menschen da im Emsland getan, merkt man auf einmal, wer all versucht, dich zu instrumentalisieren, die Kaufleute, die Politiker. Wir haben uns dem verweigert, haben auch die Geschichte des Emslandes, wo ja 15 Konzentrationslager waren, aufgearbeitet. Das hat den Leuten nicht so gut gefallen. Das, was ich fotografiert habe, hat ihnen auch nicht gefallen. Das waren ja nicht immer die Postkartenmotive. Und da bin ich dann von 63 bis 67, also 4 Jahre geblieben. Und man hat uns dann den Stuhl vor die Tür gesetzt. Und das war eigentlich auch gut. Ich glaube, wir wären da ziemlich verhungert als Lokalredakteure. Denn wie wir gemerkt haben, stand uns ja die Welt offen. Meinem Kollegen Hermann Finke genauso wie mir. Er ging später als Korrespondent des NDR nach Washington oder Tokio. Ich war in Bagdad. Also Papenburg und Emsland, das ist die kleine Welt. Da muss man nicht unbedingt mit zufrieden sein, sondern man soll ruhig mal die Fühler ausstrecken und sich mehr zumuten. Ich glaube, man schafft mehr, als man sich selbst zutraut.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, wie man so schön sagt, wenn der Mensch glaubt, er kann nicht mehr, schafft er wenigstens nochmal das Doppelte. Genau. Von daher haben wir einiges, was wir leisten können. Und du hast ja dann eigentlich einen Genrewechsel gemacht. Also nicht nur den Ortswechsel, dann vom Emsland wieder zurück nach Frankfurt, sondern tatsächlich von der Lokalpresse, wenn man so will, zu einem Format der besonderen Art und Weise. Von Satire bis eigentlich ernsthafter Berichterstattung.
Ja, das war die Zeitschrift Pardon. Ihr Kennzeichen ist ein Teufel, der einen Hut lüpft und grüßt und während er den Hut hochhebt, sieht man seine beiden Hörner. Das Blatt ist 1962 in Frankfurt gegründet worden, war erst eher durch Zeichnungen bekannt, ist aber später dann auch zum Forum geworden für andere Leute, unter anderem für Alice Schwarzer und Günter Wallraff und auch für mich, denn ich habe da nicht nur Satiren gemacht und Fotosatiren, also Fotos montiert oder mit Sprechblasen versehen, sondern auch sogenannte Rollenreportagen gemacht. Wieder mein Thema, das mich ein Leben lang verfolgt hat, über Neonazis. Das Nazitum hatte ich ja schon im Emsland kennengelernt, beziehungsweise dessen Folge. Und das Blatt war eigentlich sehr breit angelegt und war auch für andere Fotografen interessant, zum Beispiel auch für die ganzen Werbeleute in Frankfurt, die danach gegiert haben, Editorial Stuff zu machen. Also die haben sich quasi darum geschlagen, Titelbilder für uns zu fotografieren, weil man darf auch nicht vergessen, Pardon war in den 60ern und 70ern sowas wie ein Zeitgeist-Magazin. Es war aufmüpfig, ja, also Pardon hat sich nichts gefallen lassen, hat sich mit Gott und der Welt angelegt. Es gab Prozesse mit der Kirche, weil mal wieder vielleicht eine halbe Brust zu sehen war. Es gab Prozesse mit Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Also wir haben schon die Welt, wie sagt man so schön, in die Schranken gefordert. Und das war für mich ein sehr spannendes Leben, auch weil ich verschiedene Sachen machen konnte. Am Schluss war ich dann sowas wie ein Artdirektor. Das war eine tolle Zeit und ein schönes Blatt. Das, da werden wir ja noch drauf zurückkommen, in einer Ausstellung in Frankfurt gefeiert wird.
Richtig. Und abgesehen von den Artikeln, und ich habe ja das Glück, wenn man so will, dass ich einen kompletten Jahrgang Pardon zu Hause habe und einige der Stücke kenne, gibt es die unterschiedlichsten Artikel in der einen Art und Weise? Unter anderem, glaube ich, warst du auch mit, wir haben eine gemeinsame Bekannte. Das
ja,
ist die.
Ja, wir kennen Inge Wehrt. Inge Wehrt war insofern für Pardon interessant, weil sie, ich habe, glaube ich, ihre Bilder zuerst in der Metallzeitung gesehen und mir gefiel ihre Schwarz-Weiß-Fotografie durch die Kontraste. Und dann habe ich, die hat immer das 24er Objektiv genommen, mein Lieblingsobjektiv. Und das hat immer eine tolle Wirkung ergeben. Und da haben wir Inge für die verschiedensten Dinge engagiert, also ich war fest angestellt, Inge war freie Fotografin und da hat sie dies und jenes für uns fotografiert, ob das nun zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, Richard Nixon lässt verstärkt Vietnam bombardieren, obwohl die Friedensgespräche gerade angefangen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir reservieren ihm auf dem Kriegsverbrecherfriedhof in Landsberg-Lech, wo die erhängten Nazi-Verbrecher aus den Nürnberger Prozessen liegen. Wir reservieren ihm ein Grab auf dem Kriegsverbrecherfriedhof. Also sind wir mit dem Bus von Frankfurt nach Landsberg in Bayern gefahren und da wurde dann, haben wir einen Grabstein, der natürlich aus Styropor bestand und aber wunderschön bemalt war und echt aussah, da niedergelegt und dann kam gleich die Gefängnisleitung, da ist ein Gefängnis nebenan und es kam die Polizei. Inge hat cool weiter fotografiert. Solche Aktionen war sie immer dabei oder wir sind einmal auf die Frankfurter Buchmesse marschiert mit einem Hitler-Darsteller, den wir aus den USA hatten einfliegen lassen, um klarzumachen, dass Hitler immer noch Konjunktur hat. Das war in den 70ern, wo eine ganze Reihe von Hitler Büchern erschienen sind. Auch da war Inge dabei, hat das alles wunderbar fotografiert, immer mit dem wunderbaren 24er. Ja. Und verschiedene Sachen. Ich habe auch Aktionen mit meinem Kollegen Nikolaus Jungwirth gemacht, zum Beispiel, dass wir die Großstadt als Freizeitgebiet entdecken, als satirische Aktion. Inge war immer dabei und hat uns sehr geholfen, unsere Ideen umzusetzen.
Sie ist auch heute noch so umtriebig, interessiert, absolut neugierig. Dieses Blitzen in den Augen, ich glaube, auch wenn die Hülle etwas älter geworden ist, der Geist innen drin ist immer noch der alte.
Ja, toll, wunderbar, das freut mich.
Ja, mein Lieber, und ich sag mal, Inge hat mir auch ein bisschen von dem Trouble erzählt, den der Adolf-Doppelgänger am Flughafen schon angestiftet hatte. Und ich glaube, du warst involviert bei der Auslösung bei der Polizei, ihr seid ja erstmal hops genommen worden.
Ja, das war dann schwierig. Da gab es immer diese Geschichten mit der Polizei und mit den Gerichten. Und wir haben uns aber, glaube ich, immer tapfer geschlagen.
Pardon. Ich glaube, ein großer Teil deines Lebensinhaltes ist tatsächlich auch dort mit verankert. Da hat ja der Rollenjournalismus, wenn man möchte, so seinen Ursprung gefunden. Da ging es ja eigentlich los, bevor du dann im Stern das noch weiter perfektioniert hast.
Ja, ich habe meine erste Geschichte, glaube 69 über Neonazis gemacht oder 68, wo ich mich in die Rolle oder andersrum, warum macht man das eigentlich? Warum geht man unerkannt unter Neonazis? Das Problem ist ja, dass diese Gruppen sich nach außen abschotten Und wenn man sie offiziell fragt, sagt, ach nee, wir haben mit Nazitum nichts zu tun, wir sind keine Rassisten, wir sind keine Antisemiten, wir verprügeln oder bringen auch Leute nicht um. Dem kann man nur beikommen, indem man sie verkleidet und sie in einer Umgebung erlebt, wo sie glauben, unbeobachtet zu sein. Das ist mir gelungen, mit meinen ersten Geschichten bei Pardon, auch später dann beim Stern, sie auf diese Weise als das darzustellen, was sie wirklich sind, nämlich elende Drecksäcke und Rassisten und Faschisten.
Da bin ich absolut bei dir. In dem Fall warst du ja nicht nur, wir wollen das ja nicht nur polarisieren auf den einen Bereich, du hast dich ja auch kritisch mit der Kirche auseinandergesetzt und verschiedene andere Objekte mitgemacht. Du hast dich ja auch dementsprechend später, aber da kommen wir noch zu, auch als Gastarbeiter mit in Deutschland mal so eine Zeit lang, wie war das so schön, du hast gesagt, man muss sich auch mal die andere Seite angucken, auch das gemacht. Aber wenn beim Pardon das Ganze seinen Ursprung hatte, war das ja irgendwann dann so, dass, wie ich das aus der Geschichte heraus weiß, beim Pardon die Zahlen so langsam auch heruntergingen. Danach kam ja ein neues Satire-Magazin auf den Markt von den besten Mitarbeitern von Pardon, wurde praktisch ein Wettbewerb gegründet und deine Perspektive ging dann ganz woanders hin.
Ja, die ging zum Stern. Ich hatte dann auch irgendwie, war 12 Jahre bei dem Blatt und mir stand der Sinn nach anderem. Und da bin ich zum Stern gegangen, wo ich auch mit der Rollenreportagen gemacht habe, in erster Linie. Und ich nehme das mal vorweg, wie fotografiert man eigentlich konspirativ? Es gibt ja verschiedene Methoden. Man kann mit einem Teleobjektiv da rein fotografieren oder was auch immer. Ich habe es immer anders gemacht, um nur ein Beispiel zu nennen. Es gab ein SS-Treffen in Nesselwang. In Nesselwang trat auch Otto Ernst Rehme auf, Generalmajor. Das ist der Mann, der die Leute vom 20. Juli in Berlin standrechtlich erschossen hat. Mit dem hatten wir Kontakt. Ich hatte eine angebliche Nazi-Gruppe in Wien gegründet und habe dann von da aus korrespondiert. Und dann kamen dann zwei Kollegen aus Wien, die sich als meine Gefolgsleute ausgegeben haben. Und so sind wir auf diesem SS-Treffen aufgetreten. Und Gerald Navarra, so hieß der Fotograf, hatte eine billige Kamera umhängen, eine Plastikkamera, die wir vorher extra gekauft hatten, weil eine Profikamera war da nicht am Platz. Er hat ein einziges Bild gemacht, ja, und um den Misstrauen der Leute zu zerstreuen, habe ich immer gesagt, Mensch, Gerald, fotografier doch mal, mach doch mal ein Bild von uns, ja. Und er hat ein einziges Bild gemacht und das war dann auch die Doppelseite Aufmacher im Stern, ja.
Wow. Ja, ich sag mal, du gibst uns ja gerade so einen Einblick eigentlich in dem Bereich der Vorbereitung, wenn man so ein bisschen will, was du alles betreiben musstest. Und ich habe ja, wir kommen nachher mal auf die Bücher, die es alle von dir gibt. Wer Interesse hat, sich das alles mal anzugucken, ihr bekommt nicht mehr alle Bücher direkt im Buchhandel, aber im Antiquariat so ziemlich alles noch. Und ich habe mir einen Großteil davon gekauft und muss wirklich sagen, das lohnt sich. Lasst euch mal ein Stück weit mitnehmen. Lasst euch mal nur ein bisschen mit von Chromo hinter die Kulissen der verschiedenen Szenerien bringen. Und wenn er was gemacht hat, hat er das immer so geschrieben, wie er es tatsächlich erlebt hat und auch belegt. Das heißt, was da so steht, könnt ihr im Endeffekt auch direkt übernehmen. Und ich muss euch vorwarnen, es ist manchmal aufschreckend und manchmal erschreckend. Tatsächlich. Aber ich habe gelesen, dass eine Vorbereitung für so etwas im Endeffekt ja viele Wochen stellenweise länger braucht, je nachdem, wie weit du dich verstellen musstest. Du hast ja nicht immer nur als Nazi oder als Deutscher, sondern auch mal als Türke oder als anderer Gefolgsmann bist du aufgetreten, hast dich in dem Auftritt der Visualisierung verändert. Du hast notfalls, wenn es notwendig war, in der Art und Weise des Ausdrucks dich angepasst. Ich habe mir sagen lassen, so weit, dass du auch die Leute getestet hast, die dich gut kennen, ob sie dich noch erkennen.
Ja, ich habe mich ja auch als Türke verkleidet. Und jetzt muss ich wieder sagen, 4 Jahre vor Günter Wallraff, oder waren es 3 Jahre, also auf jeden Fall vor Günter Wallraff, ich habe mich ja auch als Türke verkleidet. da habe ich bestimmte Kleidung ausgesucht, ein bestimmtes Jackett und eine Mütze und war auch bei dem Friseur, zu dem ich immer gegangen bin, der hat mir dann den blonden Oberlippenbart schwarz gefärbt und die Augenbrauen und die Haare. Und da bin ich dann nach Hause gegangen, habe geklingelt und meine Frau macht die Tür auf und sagt, ist erschreckt völlig und sagt, ich nix kaufe Teppich, ja, und hat die Tür zugepfeffert, ja. Also das war ein guter Test, es war überzeugend, aber man muss, es braucht bei, oder brauchte, ich mache das ja jetzt nicht mehr, es braucht für solche Geschichten einen langen Vorlauf, ja. Also ich hatte ja auch ein großes Neonazi-Archiv, ich wusste, wer von denen wo aktiv ist und so, und man muss immer irgendwie so das Loch im Zaun finden, wie man da am besten sich reinmogelt, unerkannt. Und das war, wie gesagt, im Falle des SS-Treffens in Nesselwang mit dem Otto Ernst Rehmer eine Deckadresse in Wien. Ich habe dann hier verschiedene Deckadressen gehabt, habe dann mir auch Visitenkarten machen lassen und so, um da reinzukommen. Aber andererseits war es auch nicht immer leicht, wieder rauszukommen. Also nur ein Beispiel, ich bin zum Beispiel wochenlang mit Nazi-Rockern durch die Republik gefahren, hatte extra einen Motorradführerschein gemacht dafür, also das ist immer ein großer Aufwand. Und irgendwann war ich fett ab, weil die, ich glaube, bei einem Treffen irgendwo im Taunus anfingen, Ausländer anzumachen. Und dann habe ich mich auf meine Maschine gesetzt und bin dann hier bei vor Hamburg habe ich die Maschine aufgepockt und einfach auf dem Parkplatz hingepinkelt, wie man das so als Rocker macht. Und dann habe ich auch noch, fällt mir gerade ein, zu Hause in Hamburg, als ich mal pinkeln musste, einfach vom Balkon runtergepisst. Also und meine Frau musste schon viel Geduld haben, um meine rockerhaften Macho-Attitüden mir nachzusehen.
Wahnsinn, ja, dazu gehört ja auch der Jargon, die Körperhaltung, was du alles dir noch so draufgepackt hast. Und ich weiß ja, dass der Motorradführerschein nicht nur der einzige Führerschein ist, den du extra für eine Recherche gemacht hast. Da gibt's ja noch weitaus Größeres.
Ja, ich habe dann ja auch noch den Lastwagenführerschein gemacht und da haben wir, um es zu erzählen, Folgendes gemacht. Die These, wir haben beim Stern haben wir erfahren, dass es möglich ist, auf Hausmülldeponien Giftmüll abzukippen ohne Kontrolle. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Dafür haben der Fotograf Klaus Meyer-Andersen und ich extra einen LKW-Führerschein gemacht. Wir haben dann einen kleinen und einen großen LKW gemietet und sind dann durch die Republik gefahren und sind überall unsere Fracht losgeworden. Wir hatten also Fässer dabei, in denen weißes Pulver war. Das hätte auch Seveso-Gift sein können. Uns ist uns überall gelungen, das loszuwerden. Und haben damit auch dafür gesorgt, dass die Kontrollen in den Hausmülldeponien besser funktionierten.
Dann sind wir ja schon in dem Bereich, wo du dich so langsam aus dem Rollenjournalismus ein Stück weit abgekoppelt hast und bist ja dann im Stern in die Gunst gekommen, wenn man so will, im Bereich der Auslandskorrespondenz ein neues Büro einrichten zu dürfen.
Ja, ich war, also irgendwann war es mir genug mit den Rollenreportagen. Wenn ich ehrlich bin, es wurde auch zu gefährlich. Ich hatte das ja dann fast 10 Jahre gemacht. Ich war bekannt wie ein bunter Hund. In der Nationalzeitung waren Bilder von mir mit einem Steckbrief. Die haben mobilisiert. Ich habe ja Lesungen auch gemacht im Ruhrgebiet. Und da waren die Leute von der Borussenfront plötzlich, saßen da plötzlich. Ich habe Morddrohungen erhalten und was auch immer. Zum Glück ist nichts passiert. Und ich wollte was anderes machen, bin dann ins Auslandsressort gegangen und hatte dann die Chance, ein Middle East Büro zu eröffnen, wobei ich wählen konnte. Goldene Zeiten waren das. Ich konnte wählen. Goldene Zeiten zwischen Zypern, Jordanien oder Kairo. Ich habe Kairo genommen, weil das so ein wahnsinniger Scheißhaufen ist, aber faszinierend, ganz toll. Ja, und da bin ich mit der Familie nach Kairo gegangen und war da Nahostkorrespondent, der dann auch von dem Irakkrieg überrascht wurde.
Ich finde ja faszinierend, dass deine Familie immer mit an deiner Seite stand und hinter dir stand.
Ja, das ist ohne das nicht zu machen. Ich habe immer mich rückversichert und habe gesagt, seid ihr damit einverstanden, dass ich das mache? Ich halte das aus diesen und jenen Gründen für wichtig. Ich habe immer gesagt, macht ja sonst keiner die Nazi-Geschichten. Ist ja heute auch ein Todesfeld. Und da wir ja jetzt in Kairo sind, da habe ich das genauso gemacht. Ich habe meine Frau, als ich ein Visum hatte in Amman, in der jordanischen Hauptstadt, nur da hat man Visa gekriegt, habe ich meine Frau angerufen. Also es tobte ja gerade der Krieg in Bagdad, die Stadt wurde bombardiert. Habe ich sie angerufen, habe gesagt, ich habe ein Visum, soll ich da hinfahren? Ich würde gern hinfahren, was meinst du? Und da war sie zögerlich und dann habe ich ihr gesagt, also das war ein übler Trick, habe ich gesagt, ja, überleg doch mal, was gewesen wäre, wenn kein Fotograf und Journalist in Vietnam gewesen wären. Wir hätten doch überhaupt nicht gewusst, was da stattfindet. Und da habe ich sie rumgekriegt und gesagt, na ja, wenn du meinst.
Es zeugt aber davon, dass sie zum einen ein großes Verständnis, auch ein Sachverständnis hat und dich in irgendeiner Art und Weise gut gekannt hat.
Könnte man so sagen, ja.
Das kann man nicht abschlagen, tatsächlich. Aber es ist natürlich schon faszinierend. Und wir haben jetzt ein paar Sprünge gemacht, aber wir holen das alles wieder auf in der Richtung, wenn man guckt, was du alles erlebt hast. Und du hast ja jetzt mittlerweile eine kleine 8 vorne dran stehen. Das heißt, du hast viele Jahre, auf die du zurückblicken kannst. Und du bist dann in Kairo, bekommst dein Visum für Bagdad, darfst auch mit dem Einverständnis deiner Familie dorthin fliegen und bist dann tatsächlich der einzige Korrespondent aus Deutschland, der vor Ort ist.
Ja, das ist richtig. Das liegt aber auch daran, dass ich Kontakte als Korrespondent sehr gepflegt habe. Da haben sich ja auch noch Freunde, die ich hatte, aus Beirut dran mitgedreht, die gesagt haben, der ist okay, den könnt ihr reinlassen. Und man darf ja nicht vergessen, da waren hunderte von Journalisten, ja, und sogar Peter Scholl-Latour hat kein Visum gekriegt, aber er war ja ein Gentleman und hat mir alles Gute und eine gute Heimkehr gewünscht. Das war schon was Besonderes, da ein Visum zu bekommen. Und ich habe ja dann in Bagdad auch nur fotografiert, weil der Sternfotograf kein Visum bekommen hat. Ja, also ich bin ja eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ja, und war dann in der Tat der einzige deutsche Printjournalist in Bagdad und habe da fotografiert, was die Amerikaner in dem Krieg angerichtet haben. Und das lief ja alles noch unter den Bedingungen des Mittelalters, wenn man so will. Ja, da gab es noch, die jungen Menschen werden es nicht glauben, da gab es noch Rollfilme, ja. Da gab es noch Filme, da waren nur 36 Aufnahmen drauf, ja. Und dann musste man den Film wechseln, ja. Und dann musste man die Filmrollen, die waren ja unentwickelt, ja, mussten man unentwickelt, die mussten dann nach Hamburg geschafft werden, ja. Und in Hamburg wurden die dann erst entwickelt und dann wurden davon Prints gemacht und die Prints wurden dann als Vorlage für die Zeitschrift genommen. Und so, das war nicht einfach. Und ich habe
Das ist jetzt ganz spannend. Also was hier steht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin wirklich froh, dass ich die Chance habe, das überhaupt zu sehen.
Das war Rush Press Photos. Das sind also Luftfracht-Aufkleber, an die Stern-Redaktion in 2 Hamburg 36. Das 2000 gab's da noch nicht, ja, Warburgstraße 50. Also man musste die Sachen expedieren in die Zentrale, in die Redaktion. Und dann war das, also nichts mit mal schicken oder so. Telefonieren ging auch nicht. Da gab's ein Telefon, ja, und da war ein, stand immer ein sogenannter Minder daneben, also ein Aufseher. Die waren alle in der DDR geschult, hatten da ihr Deutsch gelernt und hat genau drauf geachtet, was du erzählt hast, ja. Also war nicht so einfach mit Handy mal hier und Ding und mal ein Foto schicken, ja. Also das war noch echte Schnitzarbeit, ja.
Echte Handwerksarbeit auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite keinerlei Komfort mehr. Denn als du da warst, das Bombardement ging ja weiter. Strom, Wasser waren eingeschränkt verfügbar. Eine Stunde am Tag gab es Wasser, das war es auch schon, ansonsten nichts. Wie hast du dich denn da so über den Tag gehalten?
Peter Arnett, der Reporter von CNN, der da war, hat mir einen guten Ratschlag gegeben, den ich gerne weitergebe. Der sagt, du, wenn du in einer Extremsituation bist, wie der in Bagdad, es wird bombardiert, du weißt nicht, wann die Sirenen heulen und ob man runter im Hotel in den Bunker geht, was man eigentlich nie gemacht hat. Du bist Opfer der äußeren Verhältnisse. Und Peter Arnett hat gesagt, konzentrier dich auf das, worüber du verfügen kannst, ja. Rasier dich jeden Tag, ja. Trag immer ein sauberes Hemd, ja. Das hat man, also man hat die Hemden dann in der Badewanne gewaschen. Man konnte ja einmal am Tag das Wasser laufen lassen. Also sei immer, achte auf dich und lass dich nicht verlottern und sicher dir den Bereich, über den du verfügen kannst, ja. Dass du nicht ganz Opfer der äußeren, unkalkulierbaren Verhältnisse bist.
Und ich weiß ja, dass du in der Zeit, die du dort warst, viel erlebt hast, einige Erinnerungen dich nicht loslassen, weshalb ich dich nicht zum Grillen bei mir zu Hause einladen kann. Aber ich weiß auch, dass du deine Schuhe, die du in Bagdad getragen hast, nicht gesäubert hast und sie weggeworfen oder wegwerfen musstest, als sie kaputt gingen. Und hier steht ja auch noch deine Originalkameratasche mit den originalen Notizbüchern aus Bagdad. Das ist ähnlich, oder? Das wird auch so, wie es ist, belassen.
Diese Tasche ist anders als die, ich habe ja noch immer noch Bilder aus Bagdad und die auch die Negative und so, die liegen woanders, ja. Das ist wirklich inzwischen weit weg, das, ja, manchmal, oh, ja, kommt's doch, also ich bin da unsicher.
Ja, ich meine ja auch nicht direkt die Erinnerung, sondern ich meine eigentlich deine Originaltasche mit der Kamera und den Notizbüchern. Die sind so belassen, wie sie hier zurück oder hier angekommen sind.
Ja, das ist genauso. Da sind noch die Notizen drin und alles. Und hier dieser Luftfrachtaufkleber und die ganzen Sachen. Da ist auch noch irgendwie ein Weltempfänger drin. Das war damals eine Möglichkeit, BBC zu hören, weil das waren immer die zuverlässigsten Nachrichten über den Krieg, in dem er sich jeweils befunden hat.
Ja, ich sage mal, die Erinnerungen sind klar, das eine, die prägen sich zum Teil ein. Zum anderen hast du es aber auch dadurch geschafft, aufzuzeigen, dass der nach außen hin präsentierte, saubere und, ja, ich sag mal, fair abgelaufene Krieg nicht ganz so sauber war, wie er dargestellt wurde.
Ja, das ist richtig. Die Amerikaner haben ja immer behauptet, und das kam ja auch hier im Fernsehen, diese Bomben mit den, diese intelligenten Bomben, die man gezeigt hat, wie sie über Bagdad kreisen und dann in den vierten Stock links reingehen und eine Explosion auslösen. Völlig erstunken und erlogen. Natürlich gibt es so detailliert arbeitende Bomben bei einem Massenbombardement überhaupt nicht. Und ich konnte halt zeigen, was Krieg anrichtet, am Beispiel eines zivilen Bunkers, in dem sich eine amerikanische Bombe reingebohrt hat. Und da sind auf einen Schlag 400 Leute verbrannt und verreckt.
Ja, das sind Bilder, da muss man wirklich ein Stück innehalten. Das ist nicht einfach, glaube ich, zu sehen, wahrzunehmen und dann später zu verarbeiten. Aber in dem Fall gingen deine Bilder, heute heißt es ja so schön, viral. Das heißt tatsächlich, dadurch, dass du ja mit einer oder der einzige war es, der das so aufzeigen konnte, war natürlich das internationale Interesse an der Darstellung sehr groß.
Ja, ja, es waren die ersten und einzigen Bilder über 2 Wochen lang, die dies gezeigt haben, und die wurden in der ganzen Welt nachgedruckt. Damals ging ja alles viel, viel langsamer, ja. Also um diese Bilder rauszubringen, das muss man ja auch sagen. Also erstmal hatten die Iraqis mich nicht als Fotografen auf der Pfanne, sondern als Texter. Sie haben also mein Gepäck nicht kontrolliert, und ich konnte dann mit den Filmrollen, ich glaube es waren 20 im Gepäck, konnte ich ausreisen. Man muss wissen, man braucht dann auch ein Ausreisevisum. Du kannst da nicht einfach raus. Ein Ausreisevisum. Und ja, und dann bin ich nach Amman mit dem Auto wieder 1000 Kilometer über eine Strecke, die von den Amerikanern bombardiert wurde. In Amman eine Linienmaschine nach Wien. Und in Wien wieder ein Privatflieger, der nach Hamburg ging. Und in Hamburg wurden dann diese 20 Filmrollen entwickelt und so weiter. Also es war ja alles viel, viel langsamer.
Aber wie du schon sagtest, das goldene Zeitalter, tatsächlich viele Möglichkeiten, die man hatte, die der Stern auch mitfinanziert hat. Und wo man wirklich im Vergleich zu heute auch anders arbeiten und recherchieren konnte.
Ja, allerdings, also man hat Zeit gehabt, man wurde nicht gedrängt. Das liegt natürlich auch daran, dass sich die Verhältnisse, nehmen wir nur den Stern, für den Stern verändert haben. Also das Geld fließt nicht mehr so. Werbung hat in Printmedien nicht mehr die Bedeutung, die sie hatte in der Zeit, als ich dabei war. Da war ja richtig Kohle da, und Henry Nann hat gesagt, ich werde immer gefragt, warum ich das Geld zum Fenster rausschmeiße. Und hat er gesagt, ich schmeiß zum Fenster raus, damit es unten reinkommt. Ja, weil mit den Geschichten, die ich gemacht habe, hat das Blatt natürlich an Attraktivität gewonnen und die Leute haben es gekauft. Heute ist das alles schwieriger.
Gut, die digitalen Medien machen es auf der einen Seite. Es hat sich ein Stück weit gewandelt. Wir hatten schon mal die Chance, mit Harald Schmidt zu sprechen, der ja auch Fotograf des Stern war, auch von goldenen Zeiten spricht zum Teil. Ja. Hans-Jürgen Burkhardt gehört auch mit zu unserem bekannten Kreis im Endeffekt, der letzte noch beim Stern angestellte Fotograf war. Und die alle haben die goldene Zeiten und auch die Veränderung dahinter erlebt. Aber klar, der Wandel der Zeit. Du hast den Wandel der Zeit ein bisschen anders verarbeitet. Du hast eben schon gesagt, die Bilder von damals, von 91, hast du zwar noch, aber die guckst du dir im Regelfall kaum an. Und ich weiß, dass du die ersten 12 Jahre da überhaupt gar nicht ran bist, bis du angefangen hast, zum ersten Mal ein Tagebuch zu schreiben. Und das, was du dann geschrieben und gesehen und erlebt hast, das hast du ja auch in einem Buch dann verfasst. Aber lass uns erstmal wissen, was da so in dir vorgegangen ist.
In Bagdad? Ja, also, oder andersrum. Was ja wichtig ist, um Belastungen, die der Beruf oder so mit sich bringt. Du musst ja irgendwo eine Begründung haben für Belastungen, denen du dich aussetzt. Journalismus ist für mich immer die Möglichkeit gewesen, das klingt jetzt ganz pathetisch, dazu beizutragen, die Verhältnisse auf der Welt zu zeigen, um damit für eine bessere Welt sich einzusetzen. Wenn man diese Begründung nicht hat und einfach so, oh, ich mache mal ein paar Fotos oder ich schreibe mal einen Artikel, wird das nie was. Also ich habe so eine pathetische Grundüberzeugung. Ich bin auf dieser Welt und habe diesen Beruf ergriffen, ob das bei der Ems-Zeitung war oder bei Pardon, um Dinge darzustellen, die wahrheitsgemäß etwas über den Zustand der Welt aussagen, möglicherweise auch, um Leute zu ermahnen, das zu verändern. So auch, ich bin Kriegsdienstverweigerer, das war ja in den 50ern auch nicht so einfach, da hat man nicht einfach einen Zettel geschrieben, sondern wurde verhört und ob man das auch mal. Wenn man diese Grundüberzeugung nicht hat, wird das alles lala. Und in Bagdad habe ich auch die interessante Beobachtung gemacht, dass ich mir überlegt habe, ob das nicht unheimlich zynisch ist. Ich habe natürlich die Toten fotografiert. Ich habe sie auch ins Gesicht fotografiert. Ob das nicht unheimlich zynisch ist. Ich glaube, oder ich hoffe, hoffentlich nicht, ja, weil ich glaube, dass die Opfer wollen, dass wir sehen, was ihnen angetan worden ist, ja, weil es dann greifbar wird, ihre Verletzung, ja. Und eine andere interessante Sache habe ich in Bagdad entdeckt, dass so eine Kamera eigentlich ein unheimlich gnädiger Gegenstand ist. Also weil Beispiel, du kommst dahin in den Bunker, das riecht nach verbranntem Menschenfleisch, da liegen die Leichen rum. Es ist noch warm vom Brand und du kannst nichts tun, bist ganz hilflos, stehst da rum. Und auf einmal, wenn du eine Kamera hast, hast du was zu tun, du hast eine Aufgabe, ja. Und auf einmal nimmst du die Kamera zwischen dich und das schreckliche Ereignis. Im Sucher schrumpft das Ereignis vor dir. Der Schrecken schrumpft auf Daumennagelgröße und wird zum Werkstück, das du eigentlich nur bearbeiten musst. Das lässt du den Arzt dann noch mal etwas reingehen oder nicht. Und das schützt dich im Moment der Aufnahme unheimlich. Ja.
Ja, man muss es ein bisschen sacken lassen, um es zu verstehen, aber tatsächlich, das ist also, die Wahrnehmung ist ein anderes. Sie ist selektiver, sie ist konzentrierter.
Ja, du siehst nicht das Ereignis, das sich vor dir ereignet, sondern du holst das in die Kamera rein und wie gesagt, das ist dann nur ein Werkstück. Also du siehst die Toten nicht, ja. Du sagst, was sieht gut aus, weil wir dürfen uns auch nichts vormachen. Fotografie hat auch was mit Ästhetik zu tun, ja. Also gute Kriegsbilder sind zugleich auch ästhetische. Also jeder Abbildung liegt eine gewisse Ästhetik zugrunde, die dich führt. Hoffentlich, ja. Manchmal auch nicht, manchmal ist es nur ein Schnappschuss. Und die Kamera zwischen dir und dem Ereignis ist eine tolle, tolle Sache. Und wie gesagt, das hat dann 12 Jahre gedauert, bis ich hatte die Bilder an sich hier in der Abseite abgelegt. Und nach 12 Jahren habe ich rausgeholt und habe eigentlich erstmals auf den Prinz gesehen, was ich damals nicht gesehen habe, sondern nur fotografiert habe.
Ja, weil du erstmals praktisch immer die Totale, die präsentierte Totale, das Gesamte gesehen hast und auf einmal nicht der Konzentrationsfaktor auf den Moment, den du einfängst, da war, sondern die Wahrnehmung des Gesamten.
Ja, genau.
Und du hast dann aber dann, als ich sage mal 2003 der Krieg wieder entfachte, mit einem Vergleich deiner Bilder von damals die Kriegsberichterstattung zum Teil auch dargestellt und kritisiert. Und das hast du ja in einem Buch passend zusammengefasst.
Ja, das ist das Buch Bilder aus Bagdad. Da habe ich 2003 Tag und Nacht vorm Fernseher gesessen. Das war ja der zweite Irakkrieg vom kleinen Bush. Ja, man muss sie immer auseinanderhalten. Vom George W. Und da habe ich vorm Fernseher gesessen und habe meine Erfahrungen aus dem vorherigen Krieg im Irak mit der aktuellen Berichterstattung verglichen, besonders im Fernsehen. Und das war, muss man sagen, schon in vielen Fällen sehr oberflächlich.
Ist ein wirklich lohnendes Werk. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Ansonsten, ihr wisst, die Fürstenegger Fototage kommen nächstes Jahr auch wieder. Ich will mit dem Chromo noch darüber reden, wie es denn ausschaut mit nächstem Jahr. Das machen wir beim Anschluss. Aber dann bringe ich die Bücher auch alle mit. Also von daher, wer dann Lust und Laune hat, mal reinzugucken, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Eindrucksvolle Bilder von 91, als auch dementsprechend eine Dokumentation der Berichterstattung von 2003. Und dazu die Notizen des Tagebuches. Viel zu lesen, viel zu interpretieren und zu erfahren. Und ich glaube tatsächlich, so ein Augenzeugenbericht von jemandem, der selber mal da war, und der das dann vergleicht und weiß, wie es 91 war, mit dem, wie es dann 2003 berichtet wurde, der wird, wie ich vom Tanzen, Schautanzen und Theater, ich sehe eine Bühne, eine Inszenierung anders, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie die Positionen gehen, wie der Ablauf sich funktioniert. So hat Krumo ähnlich diese Kriegsberichterstattung gesehen. 91 schon enttäuscht über das, was dargestellt wurde. 2003 immer noch sehr oberflächlich.
Ja, das ist richtig. Besonders die Fernsehberichterstattung, und inzwischen sind ja auch, waren ja gemessen an 91 auch die Anstalten, die nicht der ARD und dem ZDF angeschlossen sind, also RTL und alles, was da dranhängt, haben ja auch eine Berichterstattung gemacht, die sehr oberflächlich war.
Ja, und na gut, ich will nicht sagen, dass momentan die Berichterstattung qualitativ besser geworden ist. Also zum Teil muss man immer noch aufpassen. Dazu kommen ja heutzutage noch die Fake News, die ganz stark zunehmen und leider Gottes eine große Anzahl der Bevölkerungsschicht, die nicht unterscheiden können zwischen Wahrheit und Lüge. Aber das wollen wir hier nicht reinpacken. Das ist so tatsächlich die derzeitige Entwicklung, die wir haben. So, ihr Lieben, wenn wir schon das erste Buch detailliert vorgestellt haben, dann sollten wir zumindest einen kurzen Blick auf die vorangegangenen Bücher werfen. Und da findet ihr ganz klar aus den Anfängen Bücher über Kriminalfälle, die Krumo schon geschrieben hat, aber die, die ihr im Antiquariat auch bekommt und die sich dementsprechend auch über den Rollenjournalismus erstrecken. Da gibt es das erste, das nennt sich Ansichten von innen, deutsche Reportagen als Nazi, Rocker, Ladendieb und strammer Katholik unterwegs. Weiter ein Folgeartikel mit einem tollen Vorwort, das ist kein Vorwort, es ist ein Dialog zwischen Krumo und Eichborn, der ihn so ein bisschen befragt, wie er denn damit umgeht, wie er das Ganze verarbeitet, wie die Vorbereitungen laufen und. Das folgende Buch heißt dann Ich war einer von Ihnen. Und da findet ihr eine Anzahl von den Geschichten aus Ansichten von innen wieder, aber auch weitere Geschichten und dazu auch dementsprechend noch weitere beeindruckende Bilder. Alleine 6 Porträts vorneweg von einer und derselben Person in ganz unterschiedlichen Auftrittsszenarien. Tatsächlich Krumo, einmal, ich sag mal, ganz zivil, dann dementsprechend hat er irgendwie so was, naja, Emirhaftes mit einem Turban, dann ist er ganz kahl rasiert und wer weiß, wo man das hinsteckt, bis zu den Türken, das andere schaut eher aus wie ein kleiner kritischer Franzose. Ihr könnt selber ein bisschen interpretieren, Enthüllungsreportagen, unterwegs als Ladendieb und Neonazi, als Land und Rocker, sowie in anderen Rollen. Vom Eichborn Verlag, alles im Antiquariat dementsprechend auch noch zu bekommen. Gut, dann haben wir einen kleinen Rückblick auf die Bücher geworfen, die es vor Bagdad gab. Und direkt in Anschluss im Jahr 2005, da hast du dich ein Stück weit kritisch mit dem Journalismus auseinandergesetzt, mein Lieber. Was war los?
Ja, ich habe im Fernsehen gesehen, wie man über den Zweiten Irakkrieg berichtet hat. Und ich habe deshalb angefangen, Tagebuch zu führen und Tag und Nacht vorm Fernseher zu sitzen und rumzuseppen. Daneben habe ich auf dem Stativ die Kamera aufgebaut und habe hunderte, wenn nicht tausende Fotos gemacht vom Zweiten Irakkrieg und habe das, was ich gesehen habe, mit meinen eigenen Erfahrungen im Ersten Irakkrieg verglichen. Auch Bilder aus dieser Zeit dazugestellt, auch Bilder, die Tote zeigen und, wie ich finde, den Schrecken des Krieges darstellen. Und beim Fernsehgucken des Krieges musste ich feststellen, dass man da sehr locker und leicht über das Leiden hinweggegangen ist, das Kriege auslösen. Und das war alles nicht sehr sauber gemacht, hatte ich den Eindruck.
Das hat dann mitunter auch dafür gesorgt, dass ein Buch erschien, Ach, der Journalismus, Glanz und Elend?
Ja, das, da habe ich ein Angebot bekommen von der Theodor-Herzl-Stiftung, die in Wien finanziert eine Vorlesungsreihe, zu der ich dann eingeladen wurde. Ich habe in Wien mehrere Vorlesungen gehalten, die ich dann in dem Buch Ach, der Journalismus zusammengefasst habe. Das Resümee, ja, ist eigentlich, es gibt zwei Arten von Journalisten. Die einen, die es ernst meinen, die versuchen, die Verhältnisse zu beschreiben, wie sie sind, hoffentlich dazu beitragen, dass sich die Verhältnisse bessern. Und es gibt diejenigen, die sich eher dem Boulevard- oder dem Partyjournalismus verpflichtet fühlen, die all das schreiben, was ihnen aufgetragen wird und denen es egal ist, was sie damit anrichten.
Ja, und deine Zeit beim Stern endete ja auch dann und du hast weiterhin als freier Mitarbeiter weitergewirkt und hattest auch neue Projekte, die angeklopft hatten.
Ja, einmal haben wir versucht, ein neues Nachrichtenmagazin zu machen oder ein Nachrichtenmagazin zu machen, das wir positioniert haben zwischen Stern und Spiegel. Das war beim Bauer Verlag, ein Verlag, der für hochwertige journalistische Produkte nicht unbedingt bekannt ist. Aber Bauer wollte es mal wissen. Es hat ihn dann allerdings der Mut verlassen. Wir waren über 100 Leute, die ein Jahr lang in einem abbruchreifen Hochhaus gewirkt haben. Ich finde, wir haben eine ganz tolle Zeitung gemacht. Man macht dann immer Nullnummern und dann werden Leserbefragungen gemacht und so. Und das wurde dann nichts. Und dann habe ich mich zurückbesonnen und wurde drauf gestoßen, weil ich habe einen Preis bekommen. Ich wurde nämlich, nachdem man uns gern hat ziehen lassen, meinen Kollegen Hermann Fink und mich, als junger Redakteur der Ems-Zeitung, wurde ich plötzlich nach Jahrzehnten eingeholt von einer Ehrung und ich erhielt den ersten Medienpreis Emsland für herausragenden, kritisch hinterfragenden Journalismus für die Zeit als junger Redakteur. Das fand ich ganz ordentlich und man darf auch nicht vergessen, wir haben ja in dieser Gegend auch Spuren hinterlassen. Wir hatten ja auch uns nicht gescheut, die Hölle im Moor zu beschreiben, also die KZs, wo auch zum Beispiel Karl von Ossietzky einsaß, zu beschreiben, was man gerne unter den Deckel gehalten hätte, haben damit junge Leute animiert, in Bürgerinitiativen ein Dokumentationszentrum Emslandlager einzurichten, privat finanziert Ausstellungen zu machen, Dokumente zusammenzutragen. Und inzwischen, das rechne ich uns als Verdienst an und das wird uns als Verdienst angerechnet, gibt es ein sehr sehenswertes, großes, staatlich finanziertes Dokumentationszentrum in Esterwegen. Unbedingt hingehen, unbedingt was lernen. Und das ist auf unsere Initiative und auf unser Insistieren zurückzuführen.
Das ist eine Leistung, auf die ihr durchaus stolz sein dürft. Das muss man wirklich mal so sagen. Da sieht man, was eine gute Recherche oder guter Journalismus dementsprechend bewirken kann. Ihr habt ja auch noch, oder du hast auch noch ein Stück weit andere Leute wachgerüttelt. Ne? Sei es dann dementsprechend, ob es die Kirche war, weil du dementsprechend ja darstellen konntest, dass Einfluss genommen wurde auf Wahlergebnisse oder man das versucht hat, was ja zu eklatanten Folgen im Kirchen, aber auch im Presserat geführt hat. Also die Rüge, die man dir aussprechen wollte, die abgelehnt wurde, sorgte dafür, dass die Hälfte der Mitglieder ihr Amt niederlegte und ging. Und bei deiner Recherche, als ich ein Türke war, da ist es ja dann so gewesen, dass eine ganze Schulklasse das Projekt auch nachgeahmt hat, um selbst zu erfahren, wie das Ganze so ist.
Ja, das war eine Schulklasse aus Köln, wo sich die deutschen Jungs und Mädels schwarz gefärbt haben. Die Mädels haben sich Kopftücher aufgesetzt und so und sind in die Stadt gegangen, auch an die Orte, an denen sie schon öfter gewesen sind und haben am eigenen Leib erlebt, wie sie geschnitten und auch diffamiert wurden.
Also du hast eine ganze Menge bewegt und nachdem du ja dann geehrt wurdest im Emsland oder aus anderen Gründen, hast du dich ja dem Emsland 2010 wieder gewidmet.
Ja, ich bin ein Jahr lang unentwegt bei Sonne, Regen und Schnee ins Emsland gefahren von Hamburg. Ich habe es mal nachgerechnet, ein Vierteljahr in Hotels, verschiedenen Hotels übernachtet und habe das Emsland fotografiert und habe mir damit aber keine Freunde gemacht, weil also die Fremdenverkehrsleute oder der Landrat war völlig empört, weil es ist ein Buch übers Emsland, aber es ist kein Postkartenbuch. Ich habe das sehr auf meine Art und Weise, wie ich die Welt sehe, fotografiert. Ich habe oft Dinge auch gegenübergestellt. Also links ein Foto, rechts ein Foto, wobei die Fotos Beziehungen haben. Zum Beispiel links Leute, die hintereinander stehen, 4, 5, 6 Leute, die Golf üben und den Schläger in einer bestimmten Haltung synchron haben und rechts ein Bild gegenübergestellt, auf dem Straßenkehrer zu sehen sind, die den Besen in einer ähnlichen Art halten. Anderes Doppelbild, man sieht rechts Arbeiter in einer Landmaschinenfabrik, wie sie einen mammutgroßen Reifen mit einem Wahnsinnsprofil zu wuchten versuchen und links gegenübergestellt ein Feld, das völlig zerklüftet ist und kaputt gefahren, jeder Vegetation beraubt mit einem Profil des Reifen von rechts, also diese Gegenüberstellungen.
Wir haben eine Frage, um die niemand drumherum kommt, mein lieber Chromo. Und die ist bestimmt für alle Hörerinnen und Hörer durchaus spannend. Denn an wen oder was erinnerst du dich ganz speziell? Gibt es vielleicht einen ganz besonderen speziellen Moment?
Ja, das ist also gar nichts Großes, Ernsthaftes, sondern eher was Kurioses. Und zwar trägt sich das zu im Jahr 1991 während des ersten Irakkrieges. Waren wir ja als Journalisten, waren ja nicht viele da, ein Dutzend vielleicht, im Hotel untergebracht. Und in Hotelbunker ist ja sowieso keiner gegangen. Und ich glaube, das war ziemlicher Tanz auf dem Vulkan, weil tagsüber waren wir ja draußen und haben die Folgen des nächtlichen Bombardements gesehen. Und dann ging das dann ganz schnell. Dann hat irgendjemand eine Flasche Rotwein auf dem Markt in Shorja oder wo auch immer organisiert. Und dann hieß es Zimmer 523, ist Party angesagt. Und in diesem Zimmer lebten Halel, ein Palästinenser, und Judy, Korrespondentin der Washington Post, hatten Teppich organisiert und so ein Tischchen mit so einem gehämmerten Tablett als Tischplatte. Und sie hatten sich zwei Kanarienvögel organisiert, die sie in einen Käfig gesetzt haben. Und diese beiden Vögel haben als Frühwarnsystem fungiert. Die hießen übrigens Cut und Patriot, wie die gegenteiligen Raketennamen. Und wenn die Vögel von der Stange gefallen wären, wären sie als Frühwarnsystem bei einem Gasangriff tätig gewesen. Da kam es dann zum Glück nicht dazu. Und ich fand es sehr kurios, dass Menschen aus so unterschiedlichen politischen Richtungen zusammenleben und dass sie dann noch zwei Vögel sich halten als Frühwarnsystem.
Absolut.
Beherrschendes Buch.
Dann lass uns mal die Frage einwerfen, die sonst bei Who's Who ganz zu Anfang kommt, aber ich glaube tatsächlich, über die ganzen Jahre hinweg hat sich das ja ein Stück weit verändert. Das ist eigentlich so, dass was fotografierst du und vor allem wie fotografierst du? Und gerade jetzt mit dem Buch im dem letzten, das du gerade beschrieben hast, von 2010 aus dem Emsland, hast du ja auch eine ganz spezielle Art der Fotografie.
Naja, es gibt die klassische Reportagefotografie. Das weiß man, wie das läuft. Ich gehe da auch ein Stück weiter. Wie gesagt, ich zeige halt auch die tatsächlich die Opfer. Ich finde das auch wichtig, weil ich meine, die Opfer wollen zeigen, wie sie behandelt werden. Anders ist es bei der Fotografie, die ich jetzt mache. Ich habe ja so die Maxime, im Kleinen das Große entdecken, im Alltäglichen das Exotische und im Profanen das Erhabene. Ich gehe sehr bewusst durch die Dörfer und Städte und gucke mir an, was die Menschen mit ihrer Umwelt machen. Das fotografiere ich. Also zum Beispiel, Leute fragen mich immer, was das. Ich fotografiere das, was eigentlich die Leute nicht fotografieren, sehr streng, frontal aufgenommen. Zum Beispiel drei blöde Fenster. Ja, und wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass links eine kleine Ente sitzt und im rechten Fenster eine kleine Ente und die gucken sich an. Also so das Unscheinbare finden und suchen und warum bin ich denn da eigentlich ein ganzes Jahr hingefahren? Das sind ja fast 200 Kilometer. es wird dir nichts geschenkt, ja, also Qualität kommt von Quälen, und wenn ein Motiv beim bestimmten Sonnenstand nichts hergibt, musst du halt nochmal hinfahren, wenn die Sonne richtig steht. Also und im Emsland, das muss man ja auch sagen, fallen dir die Bilder nicht in die Kamera. Also du musst dich schon mühen, gute Bilder zu machen, ja. Es gibt diese Landschaften, da brauchst du nur drauf zu drücken, ist alles wunderbar, blaues Wasser, grüner Wald. Nee, das ist sperrig und das finde ich ja gerade spannend. Also das Sperrige, das, was sich dir nicht annähert, ja. Was, auch das, was die Leute nicht verstehen, ja. Ich habe mal eine Ausstellung mit Jungwirth gemacht von Baumeinfassungen, ja. Ich habe über 20 Jahre Baumeinfassungen fotografiert. Also in den Städten gibt es ja diese viereckigen, runden aus Metall oder Plastik. Diese Einfassungen, das ist so unterschiedlich. Da haben wir in Frankfurt eine große Ausstellung gemacht. Also was mich interessiert, ist das Sperrige, nicht das Wohlfeile, Wohlgefällige. Das kann jeder, ja, das kann jeder lachende Menschen fotografieren diese schreckliche Art im Internet, Sonnenuntergänge, ich kann Sonnenuntergänge nicht mehr sehen und dann kann man da noch mit dem Photoshop nachhelfen und da wird das ganz rot, na toll, ja, also was mich, das interessiert mich nicht und du musst ja auch trotz allem, Sparek, du musst ja auch darauf achten, dass die Ästhetik stimmt. Das kommt ja hinzu. Also einfach nur knipsen, das kann jeder. Ja, ist ja schlimm genug, dass alle die Handys haben. Das hat mich interessiert. Also das, was der Mensch auch mit seiner Umgebung macht, ist ja unfasslich, wie geschmacklos dieses Land ist, ja, wie Häuser aussehen, ja, wie Leute meinen, ihren Hauseingang schmücken zu müssen. Ist ja furchtbar. Und ich habe das ja dann auch nochmal erlebt mit Gerhard Henschel, also ein Schriftsteller, der im Emsland groß geworden ist und auch zu meinen Expeditionen im Emsland 2010 das Vorwort geschrieben hat. Da hatten wir die Idee, wir gehen folgen den Lebenswegen von Dichtern. Und da sind wir einmal Arno Schmidt und Walter Kempowski gefolgt, Wilhelm Busch und den Brüdern Grimm. Und da haben wir natürlich auf unseren Wegen auch Dinge gesehen, die einem grausen können an Geschmacklosigkeit. Und das ist auch dann wieder in drei Wanderbüchern drin, die ich mit Gerhard Henschel gemacht habe.
Sehr schön. Und in meinem Exemplar des Buches aus 2010 habe ich hinten eine Polizeinotiz gefunden.
Ach so, ja. Interessant war, also wenn man fotografiert, ist mir in bestimmten Gegenden dieses Landes, besonders auf dem Land, ist mir verdächtig. Und wie war das noch? Und dann war es zu einem Überfall in irgendwie einem dieser Nester auf die Sparkasse gekommen. Und eine Frau hatte sich ja, wurden Zeugen gesucht. Und eine Frau, die neben der Bank wohnte, hat sich erinnert, dass da irgendwie ein Kerl mit einem großen Auto gekommen sei, mit einem Hund. Damals hatte ich noch ein Hündchen. Und er hätte in Hede die 1000-jährige Linde fotografiert. Dies wurde offensichtlich bei der Polizei registriert und Monate später bin ich geblitzt worden oder was auch immer. Wie auch immer wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen, bin natürlich immer da auffällig mit meinem alten Benz durch die Gegend gegurkt, ob ich nicht mit dem Überfall auf die Bank zu tun hätte.
Was beim Fotografieren alles passieren kann, erstaunlich tatsächlich. Gut, ja, wenn wir anfügen an, ich sage mal, die Bücher der Wanderwege, dann kommen wir ja so langsam in das Heute und Jetzt.
Ja, jetzt bin ich ja weder Fotograf noch Journalist, jetzt bin ich ja Kurator. Und ein Kurator, ich muss das ja auch mal nachgucken, ist einer, der Dinge aufbereitet und ausstellt. Ich mache auf jeden Fall mit einem Freund und Kollegen aus Berlin, machen wir eine Ausstellung über Pardon. Da muss man zu sagen, das war eine satirische Zeitschrift, die hatten wir ja vorhin schon mal, eine satirische Zeitschrift 1962 gegründet, also vor 60 Jahren und 1982 eingestellt, ja, also existierte 20 Jahre, wurde vor 40 Jahren eingestellt und da machen wir eine große Ausstellung im Karikaturenmuseum in Frankfurt, das ist gleich neben dem Dom. Eröffnung ist am 16. Oktober 2022. Ihr müsst alle kommen und das sehen. Das sind Wahnsinn, was wir damals alles gemacht haben, irgendwie uns angelegt mit Gott und der Welt, mit der Kirche, ich besonders, mit den Parteien, mit Franz Josef Strauß. Es gab Klagen hin und her. Cool, durften wir nicht halbnackt zeigen in einer Zeichnung. Und wie auch immer, erinnert an die, an eine spannende Phase der Bundesrepublik, finde ich, waren ja die wilden 60er Jahre, die dann in die 70er Jahre übergingen. Finde durchaus sehenswert. Völlig bescheuert, was wir damals all gemacht haben, wie vielgestaltig das war. Foto, Cartoon, Comic, ja, Fotostrip, Aktionen. Ich habe meine ersten Rollenreportagen unter Nazis gemacht. Wird eine, glaube ich, eine gute Ausstellung und gibt auch ein fettes Buch dazu. Das heißt auch Teuflische Jahre.
Klingt sehr, sehr spannend. Und wenn wir noch ein bisschen neugieriger machen wollen, was erwartet denn den Besucher? Was sieht er denn?
Naja, er sieht alle Titelbilder aus 20 Jahren, die sind alle im Format A1 ausgehängt. Er sieht Cartoons im Original, er sieht Fotos im Original, er sieht Schriftwechsel. Nikolaus Jungwirth und ich, wir waren da ja auch so als Team tätig, haben zum Beispiel eine Bürgerinitiative gegründet, Bürger schützt eure Banken. Fanden alle ganz toll. Wir haben dazu Lichtbildvorträgen eingeladen. Es ging um die angebliche Früherkennung von Bankräubern, verdächtiges Verhalten vor Banken und so. Waren alle Feuer und Flamme, ob das der CDU-Rechtsaußen Drecker war oder Herold, der Leiter des Bundeskriminalamtes, und die NPD hat zu unserem ersten Lichtbildervortrag ihre Mitglieder eingeladen und war dann etwas enttäuscht, als sich das doch alles als Satire entpuppte. Das wird zu sehen sein und es werden auch Fotos von Inge Wehr zu sehen sein, die ja viele Sachen für Pardon auch gemacht hat.
Und wenn man Glück hat, trifft man auch auf dich.
Ja, natürlich. Ich bin da gehalten, die Eröffnungsrede zu halten und so und habe mich schon abgequält mit einer Einladung für das Buch und da wird es aber auch noch klappen.
Es klingt toll, Leute. Wer kann 16. Oktober, 12 Uhr in Frankfurt? Ihr solltet hingehen. Lasst es euch mit ein bisschen Zeit wirklich durch die Augen, über den Kopf zum Herzen gehen. Nehmt die Satire mal mit auf, schaut mal, was in den wilden 60ern so alles möglich war. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich eben weggeäumelt vor Lachen. Also es ist spannend, was damals schon alles gemacht worden ist. Und unglaublich, was Krumm uns jetzt schon alles so erzählt hat. Und wenn ihr wisst, dass er ja auch bei Pardon angefangen hat, praktisch diese Karikaturen, die Bildergeschichten mit zu koordinieren. Und da ist ja noch viel mehr. Er ist Zeitzeuge des Ganzen. Er war ein ganzes Stück weit mit dabei. Und er ist maßgeblich für vieles davon, er wurde ja auch dann Redakteur bei Pardon, mitverantwortlich gewesen.
Ja, ich habe ja dann verschiedene Sachen gemacht, irgendwie Chef vom Dienst, also die Produktion erst gemacht und eigene Satiren, Fotogeschichten konzipiert, mit Otto auf dem Titel als James Bond mit einer Pistole, die natürlich Krumm ist und innen große Produktion, eher in den verschiedensten Rollen als glatzköpfiger Kojak oder Ruski-Sänger Ivan Reprov oder als Tagesschausprecher. Das waren die verschiedensten Sachen, am Schluss war ich sowas wie Artdirektor und stellvertretender Chefredakteur. Habe ich viel gelernt, ist, glaube ich, viel zu gucken und auch viel zu lernen von einer für jüngere Menschen ganz weit im Dunkel der Vergangenheit liegenden Zeit. Dabei waren das tolle Jahre, ist viel passiert. Die Bundesrepublik hat sich entkrampft, auch mit Hilfe von Patton. Die Körperfeindlichkeit, die ja lange regiert hatte, wurde durchbrochen. Heute sind wir allerdings wieder in einer ähnlichen Phase, aber das ist ein anderes Thema. Das war ein wichtiges Blatt für die Entwicklung der Bundesrepublik und ist in der Vielgestaltigkeit auf 3 Stockwerken zu besichtigen. Macht Spaß und ist lehrreich.
Das kann ich unterstreichen. Ich durfte schon mal den ersten Blick in den Entwurf des Buches werfen und ich muss sagen, das ist kein Buch, das wird ein Katalog. Tatsächlich, schaut euch das an. 3 Stockwerke, absolut sehenswert. Auch die Motive von damals für heute. Ich finde, manches zieht Parallelen. Und das hat nicht immer nur unbedingt was mit nackten Frauen zu tun, sondern tatsächlich mit der Message dahinter. Also, wer Interesse daran hat und sich wirklich die Zeit mal nimmt, dann fahrt nach Frankfurt. Es lohnt sich. Und wir müssen mal gucken, wie wir das schaffen, dass auf jeden Fall einer von uns immer mal vor Ort ist und wir vielleicht auch ein kleines Hörertreffen in Miniatur machen können und gemeinsam da durchgehen, wenn ihr Lust und Laune habt. Also, wenn ihr noch weitere Fragen habt an Chromo, wenn irgendetwas euer Interesse geweckt hat und ihr möchtet vielleicht nochmal wissen, wie war denn das? Dann schickt uns eine E-Mail an info@fotopodcast.de. Ich kann euch nicht versprechen, ob wir auf alles antworten können, aber wenn Chromo Lust und Zeit hat, dann glaube ich, machen wir das, kriegen wir das noch hin. So, ihr Lieben, und bevor wir zur Verabschiedung kommen, hatte ich ja gesagt, ich möchte gerne etwas zitieren. Und ich nehme mal die Freiheit, einmal in den Anfang von Chromo zurückzuspringen und dann zu einer Hausarbeit praktisch über, ja, ich sag mal, seine Arbeiten, nicht zum Ende seiner Tätigkeit, er ist ja noch aktiv, aber eine tolle Zusammenfassung, die ihn treffend beschreibt. Beginnen wir mal von vorne. Letzten Sonntag, am Tag meiner Abreise hierher nach Wien, hat mich meine Frau beim Frühstück plötzlich gefragt, wieso wolltest du eigentlich Journalist werden? Und ich habe spontan geantwortet, weil es zum Dichter nicht gereicht hat. Und tatsächlich, eigentlich hatte ich mir als junger Mensch in den Kopf gesetzt, dass ich Dichter, am liebsten Lyriker werden wollte. Der todessehnsüchtige romantischen Stimmung, der Pubertät folgend, am liebsten so einer wie Georg Trakl, ganz tiefgründig, ganz schwerblütig. Doch mit meinen Gedichten, ganz tiefgründig, ganz schwerblütig, habe ich kurzfristig nur ein paar Mädchen beeindruckt, in die ich verliebt war. Ansonsten haben sie keine Sau interessiert. So ging's mal los.
Ja, das ist so. Der junge Mensch, ja, da wollte ich wirklich irgendwie eher Schriftsteller werden oder sowas. Und dann, ich bereue das aber nicht, weil Journalismus mit allem, was dazugehört, auch der Fotografie, ist ja ganz konkret. Und die Fotografie überzeugt ja auch die Menschen, weil ich glaube, kaum ein anderes Medium hat so einen Glaubwürdigkeitsvorschuss. Wenn man ein Bild sieht, ist man ja der Meinung, das sei die korrekte Beschreibung eines Augenblicks. Genauso wie man es da sieht, hätte sich das zugetragen. Und das gibt der Fotografie eine große Glaubwürdigkeit.
Absolut. Und jetzt habe ich hier von der Studienarbeit von Lars Martin Nagel eine schöne Zusammenfassung, wie er dich in deinen Charakterzügen beschreibt. Seine Zielrichtung hat er klar definiert. Er will Grenzen überschreiten, um Verborgenes und Verheimlichtes öffentlich zu machen. Niemals zufrieden sein mit den Verlautbarungen der Pressestellen. Das ist seine Devise. Er ist ein Kämpfer für Toleranz und die linksliberalen Werte, von denen er überzeugt ist. Kaum Schröder will der Gesellschaft einen Spiegel verhalten, auch wenn das zu aufrüttelnden Ergebnissen führt. Ich glaube, viel treffender kann man es nicht formulieren, oder?
Ja, das hat er gut gemacht. Der kam ja damals, der hat in Leipzig studiert, Journalismus. Erzählender Journalismus hieß das. Und dann kam er hier an und das fand ich ganz charmant. Und da sagte er, ja, ich hätte ja was über Ossietzky oder irgendwie die anderen schreiben können oder Fontane. Aber ach, nehme ich doch einen, der noch lebt. Ja.
Offen, auf jeden Fall offen, aber irgendwie herzlich. Jetzt kommen wir noch zu dem Pflichtprogramm des Who is Who Formates, mein Lieber. Denn jede Person, die von uns eingeladen wird zum Interview, darf einen ganz persönlichen Tipp zur Fotografie an unsere Hörerinnen und Hörer aussprechen.
Ja, verdammt, müht euch, macht es nicht so leicht, ja, mal so nebenher, so, das kann jeder, ja, und die Motive liegen halt nicht auf der Straße, da musst du mal Seitenwege gehen, ja, auch mal was riskieren, ja, und auch das Ungewöhnliche fotografieren, nicht das, was 1000 Leute vor dir fotografiert haben. Müht euch, Qualität kommt von Quälen.
Super, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich in aller schärfster Form, dass ich heute hier sein durfte. Und ja, was soll ich noch sagen? Mir fehlen die Worte. Ich fand es fantastisch. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Schön, dass du hier warst. Ja, und euch allen gut Knips.
Jetzt sagt er mein Lieblingswort, Knips. Die Hörer wissen alle, dass ich eine Aversion gegen Knipsen habe.
Das ist ja so gut.
Gut. Ja, ihr Lieben, dann verabschieden wir uns aus Hamburg direkt und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.